Nach seiner Ernennung im Juli 1807 gab sich Stein deshalb alle Mühe, den König dazu zu überreden, sein Kabinett aus persönlichen Beratern aufzulösen und eine zentrale Exekutive zu schaffen, was im November 1808 verwirklicht wurde. Sie sollte 5 nach ihrer Funktion definierte Ministerien umfassen: Inneres, Außen, Finanzen, Krieg und Justiz, die wiederum von einem zuständigen Minister mit unmittelbarem Zugang zum König geleitet wurden. Mit diesen beiden Maßnahmen würde eine Doppelung der Beratungsfunktion unter Räten und Ministern vermieden, sowie die Ernennung mehrerer Außenminister im Tandem. Ferner wäre der König künftig, in der Theorie, gezwungen, sich offiziell von einem verantwortlichen Beamten beraten zu lassen und könnte nicht länger rivalisierende Minister und Berater gegeneinander ausspielen. Stein, Hardenberg und ihre Anhänger argumentierten natürlich, dass diese Maßnahmen unerlässlich seien, wenn Preußen wieder in eine Position versetzt werden sollte, von der aus es das Verdikt von 1807 rückgängig machen konnte. Diese Behauptung stützten sie auf die Annahme, dass die Katastrophe von 1806 bzw. 7 von den Spannungen innerhalb der Regierung verursacht worden sei, die durch einen effizienteren Entscheidungsprozess hätten vermieden werden können. In diesem Falle hätte man nämlich den König dazu bringen können, die erforderlichen Entscheidungen zu treffen. Diesen Argumenten lag ein, um mit Carl Schmitt zu sprechen, Entscheidungskult zugrunde. Alles hing davon ab, ein System zu entwickeln, das so flexibel und transparent war, dass bezüglich sich verändernder Rahmenbedingungen rasch vernünftige und fundierte Entscheidungen getroffen werden konnten. In der emotional aufgeheizten Atmosphäre in Preußen nach Tilsit konnte man diesem Argument kaum etwas entgegensetzen. Dabei war die Argumentation der Reformer längst nicht so schlüssig, wie es schien. Immerhin bestand das Problem der preußischen Außenpolitik in den Jahren 1804 bis 1806 nicht darin, dass der König eine zu breite Palette von Meinungen eingeholt hatte, sondern in der inhärenten Schwierigkeit der Lage, in der Preußen sich befunden hatte. Man vergisst allzu leicht, dass es eine Persönlichkeit wie Napoleon in der französischen Geschichte noch nie gegeben hatte. Die Bemühungen um eine Wiedervereinigung, die Ludwig XIV. Während der Herrschaft des großen Kurfürsten am Rande des Heiligen Römischen Reiches unternommen hatte, verblassen neben dem Ausmaß und dem Ehrgeiz von Bonapartes Reichsprojekt. Es gab noch keine Regeln für den Umgang mit einem solchen Gegner, nicht einmal einen Präzedenzfall, nach dem man hätte vorhersagen können, wie er als nächstes handeln würde. Als der Neutralitätspolitik der Boden entzogen wurde, war es außerordentlich schwer zu entscheiden, auf welche Seite Preußen sich schlagen sollte, umso mehr, weil sich das internationale Kräfteverhältnis und die eintreffenden Signale potenzieller Bündnispartner unablässig veränderten. Der große Kurfürst hatte seinerzeit lange zwischen den Optionen, die sich während des Nordischen Krieges und den verschiedenen Kriegen gegen das Frankreich Ludwigs XIV. Aufgetan hatten, hin und her geschwankt. Allerdings nicht, weil er etwa von Natur aus unentschlossen oder furchtsam gewesen wäre oder weil er keine hinreichend effiziente Exekutive gehabt hätte, sondern weil die Zwangslage, in der er damals steckte, ein sorgfältiges Abwägen erforderte. Es war schon damals nicht einfach, einen Ausweg zu finden.